Der Predigttext ist aus Hesekiel 37, Verse 1 bis 14. Hesekiel 37, Verse 1 bis 14. Das Wort von Gott. Die Hand des Herrn kam über mich, und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene, und diese war voller Totengebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber, und siehe, es waren sehr viele auf der Ebene. Und siehe, sie waren sehr dürr. Da sprach er zu mir: Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete: O Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir: Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen: Seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und Odem in euch geben, dass ihr lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Da weissagte ich, wie mir befohlen war, und als ich weissagte, entstand ein Geräusch. Und siehe, eine Erschütterung, und die Gebeine rückten zusammen. Ein Knochen zum anderen, und ich schaute, und siehe, sie bekamen Sehnen, und es wuchs Fleisch an ihnen, und es zog sich Haut darüber. Aber es war noch kein Odem in ihnen. Da sprach er zu mir: Richte eine Weissagung an den Odem. Weissage, Menschensohn, und sprich zum Odem: So spricht Gott, der Herr. Odem, komme von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. So weissagte ich, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie, und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße. Ein sehr, sehr großes Heer. Und er sprach zu mir: Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen: Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott, der Herr. Siehe, ich will eure Gräber öffnen und euch mein Volk aus euren Gräbern heraufbringen. Und ich will euch wieder in das Land Israel bringen. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch mein Volk aus euren Gräbern heraufbringen werde. Und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Und ich werde euch wieder in euer Land bringen und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe es gesagt und werde es auch tun, spricht der Herr. Wort von Gott aus Hesekiel 37, Vers 1 bis 14. Wir beten miteinander. Gott, wir bitten dich, dass du zu uns redest durch dein Wort, dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir es verstehen und annehmen und gestärkt werden und erkennen, wie gross deine Liebe zu uns ist und dich zurücklieben. Amen. Der Typ, der das schreibt, da in diesem Buch, das ist der Hesekiel, der ist ein Israelit aus dem Priestergeschlecht der Israeliten. Also in Israel hat es ein Priestergeschlecht gegeben, die dürfen Priester sein und die haben alle müssen vom Aaron abstammen, vom ursprünglichen hohen Priester. Und Hesekiel ist so einer gewesen. Aber er hat zu einer Zeit gelebt, wo Israel schon fast zerstört worden ist. Jerusalem, das ist schon einmal von den Babyloniern eingenommen worden und so ein bisschen die Elite der Judäer, die sind ins Exil nach Babylon gebracht worden. Und das Priestergeschlecht, das sind auch Anführer gewesen natürlich, religiöse Anführer, die sind auch mitgenommen worden und nach Babylon gebracht worden. Das heisst, der Hesekiel sitzt an seinem 30. Geburtstag in Babylon, ist wahrscheinlich ein bisschen deprimiert, weil mit 30 ist man dort in Dienst aufgenommen worden als Priester. Das heisst, er hat 30 Jahre müssen warten und dann mit 30 ist er das erste Mal Dienst verrichten am Tempel. Und er ist 30 geworden und ist halt aber in Babylon gehockt und hat sich gedacht: Ja, blöd, was soll ich jetzt machen, oder? Jetzt bin ich da in Babylon und kann gar nicht meinen Priesterdienst antreten. Aber genau als er 30 wird, erscheint Gott ihm selber außerhalb vom Tempel. Er sitzt so an einem Seitenkanal in Babylon und genau dort kommt Gott zu ihm, erscheint ihm außerhalb vom Tempel und beruft ihn als Prophet. Ein Prophet ist jemand, der Gottes Wort in die Zeit hineinspricht. Und die Vision, die wir jetzt gerade gelesen haben, die hat Hesekiel bekommen, nachdem Jerusalem zum zweiten Mal von den Babyloniern eingenommen worden ist. Der König, also die Babylonier haben Jerusalem einmal eingenommen und dann haben sie einen König eingesetzt und gesagt, okay, jetzt bist du aber jetzt müssen wir zusammenarbeiten, oder? Babylonier und du, der neue König. Und der neue König hat gesagt, ja, ja, klar. Und dann hat er aber doch nicht mit den Babyloniern zusammengeschafft, hat wieder rebelliert gegen sie. Die Babylonier haben gefunden, also geht es eigentlich noch. Und sind Jerusalem nochmal reinnehmen und zerstören. Und dann haben sie noch mehr Gefangene nachher ins Exil geführt. Das heisst, wir müssen uns vorstellen, dort, wo der Hesekiel die Vision hat, ist Israel am Boden zerstört. Schon das zweite Mal ist Jerusalem eingenommen worden. Viele sind nochmal ins Exil gebracht worden. Der Nordteil vom Königreich, vom ursprünglichen Königreich von Israel, ist sowieso schon lange weg gewesen, von den Assyrern zerstört worden. Also Israel ist am Boden zerstört, politisch. Und nicht nur das, sondern auch geistlich, religiös, moralisch ist es am Boden zerstört. Der Hesekiel, ganz viel vom vorderen Teil vom Buch Hesekiel, wir sind ja schon bei Kapitel 37 da sozusagen, und vorne tut er ganz viel anprangern von dem, was die Israeliten in Jerusalem machen, die übrig geblieben sind. Und tut sie anklagen, dass sie irgendwelche andere Götze reinstellen und dass sie fies sind zueinander. Also Israel ist wirklich am Boden zerstört. Politisch, moralisch, geistlich. Und in diese Situation hinein hat Hesekiel jetzt eine Vision. Vision, vielleicht eine Art Tagtraum. Auf alle Fälle sieht er eine Szene vor sich. Im Geiste steht da, also innerlich irgendwie, sieht er ein Feld. Er wird auf das Feld geführt. Ein riesiges Feld. Und das Feld wächst aber nicht irgendwie schön Weizen oder so, sondern es ist voll von Knochen. Völlig übersät von Gebeinen steht im Text, in der Übersetzung. Das sind einfach Knochen, ganz viele Knochen. Und die Knochen, die sind glücklicherweise nicht frisch. Frisch wäre es ein bisschen grusig, oder? Aber sie sind ganz dürr, steht da. Das ist noch wichtig. Sie sind ganz dürr, also völlig verdorrt. Also eigentlich ein Bild vom absoluten Todsein. Toter kann man wie nicht sein, das geht nicht. Also die sind so richtig tot. Und jetzt sagt Gott zum Hesekiel, so spazieren sie miteinander sozusagen über das Feld, und er sagt Gott zum Hesekiel, ja, also was glaubst du, Hesekiel? Könnt die Knochen da wieder lebendig werden? Und der Hesekiel gibt eine lustige Antwort, finde ich. Er sagt, ja, du weißt es. Ich finde es noch schwierig zu interpretieren, was das genau heisst, ob das einfach ein Hesekiel seine Demut ist oder ob er eigentlich sagen würde, nein, eigentlich nicht, weil sie sind ja sehr tot. Aber er getraut sich nicht ganz zu sagen, nein, ich glaube eigentlich nicht, dass die wieder lebendig werden können. Also er tut sich sozusagen, er tut keine Antwort geben. Er sagt, du weißt es. Du weißt es. Und Gott gibt jetzt dem Hesekiel einen Auftrag und sagt, du deinen toten Knochen eine Botschaft von mir weitergeben. Und zwar sagt zu ihnen, dass Gott deinen Knochen einen neuen Atem geben will, sodass die toten Knochen wieder lebendig werden. Und nicht nur atmen sollen die Knochen, sondern sie sollen allgemein wiederhergestellt werden. Der ganze Körper, Sehnen, Fleisch, Haut, alles, was es braucht. Und der Hesekiel macht es. Und da rauscht es und vor seinen Augen werden die toten Knochen wieder lebendig. Und es setzt sich alles wieder zusammen, so wie es zusammengehört, dass ein Körper ganz wird. Aber die Körper sind da, aber noch nicht lebendig. Sie atmen noch nicht. Und dann gibt Gott dem Hesekiel nochmal einen Auftrag, sagt, du nochmal eine Botschaft weitergeben. Sag nochmal etwas. Und zwar, jetzt red nicht mehr zu den Knochen, sondern red zum Atem. Im Text steht immer Odem, aber das ist das gleiche Wort wie Atem. Red zum Atem. Und sag zum Atem, dass der Atem von den vier Windrichtungen soll kommen und die Getöteten, die Toten da abblasen soll, so dass sie wieder lebendig werden. Ich finde Hesekiel noch cool, der macht einfach immer alles, was ihm gerade gesagt wird. Oder vielleicht würde mir so denken, okay, also. Aber er macht es. Er macht es. Und tatsächlich, es passiert. Die toten Körper fangen wieder an atmen, wacht auf, stöhnt auf und plötzlich sieht der Hesekiel, wo vorher ein riesiges Feld von nur Knochen war, eine riesige Armee von Menschen stehen. Und jetzt erklärt Gott im Hesekiel auch das Bild noch. Er sagt, die toten Knochen da, die stehen für das Volk der Israeliten. Das passt gerade in die Situation, wo die Israeliten drin sind, wo der Hesekiel die Vision empfängt. Nämlich, es ist eine total hoffnungslose Lage. Sie haben keine Hoffnung mehr. Es ist völlig verloren. Ihr Land ist weg, sie sind in der Gefangenschaft, sie sind moralisch und auch religiös komplett am Boden. Es ist eigentlich alles verloren und sie fühlen sich wie ein Feld von toten Knochen. Und Gott sagt dem Hesekiel damit eigentlich, hey, es gibt aber Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Gott selber kommt, um das Volk wieder lebendig zu machen und aus den Gräbern rausholen. Er will den Israeliten neuen Atem geben und sie wieder lebendig machen und sie zurückbringen in ihr Land. Und das Bild, das Gott da braucht, um das zu vermitteln, ist mega mächtig, weil er braucht nicht das Bild davon, wie zum Beispiel Israel einer riesigen Übermacht gegenübersteht und sie müssen gegen die Übermacht kämpfen und Gott kommt und rettet sie gerade noch so in letzter Sekunde. Es ist nicht das Bild von jemandem, der am Boden zerstört ist und nachher wieder aufgehoben wird, sondern es ist das Bild von der totalen Zerstörung. Also das heisst, die Geschichte ist eigentlich wie schon vorbei. Es ist schon fertig. Die Israeliten haben schon verloren. Sie sind schon tot. Die Knochen sind dürr. Die Geschichte ist vorbei. Eigentlich. Die Geschichte ist eigentlich schon vorbei. Die Schlacht ist schon längst verloren, oder? Es ist nicht so wie bei Herr der Ringe, wo die Bösen vor Gondor sind und dann kommt Rohan gerade noch im letzten Moment und rettet alle anderen, sondern die Schlacht ist schon komplett verloren. Die Guten sind alle gestorben, sozusagen. Und man denkt, okay, wenn die Schlacht vorbei ist, dann gibt es keine Hoffnung mehr, es ist vorbei. Und genau da kommt das Bild rein. Gott kann auch in der hoffnungslosesten Situation, wenn schon alles eigentlich fertig ist, schon vorbei ist, genau dort kann Gott trotzdem noch eine Kehrtwende von der Geschichte machen. Gott kann trotzdem noch Leben wieder zurückgeben. Ich habe im Zivilschutz letzte wieder mal den BLS-AED-Kurs machen, wo man üben muss, wie man Leute wiederbeleben oder am Leben erhalten, bis dann die richtigen Leute da sind zum Wiederbeleben. Und jetzt stellt euch vor, ich renne in Notfall rein, und habe aber mit mir einfach so ein paar trockene Knochen und sage zum Notfallarzt, bitte, bitte, mach die wieder lebendig, tun sie wiederbeleben, tun da das AED, tun da das Zeug ankleben und Stromstoß reingeben, damit sie wieder lebendig werden, die Knochen. Dann läutet der Notarzt wahrscheinlich eine psychiatrische Klinik an, dann kann ich dort hingehen, weil das funktioniert nicht, oder? Also, es geht nicht. Man kann nicht tote Knochen wieder lebendig machen. Und das ist das Bild, das Gott im Hesekiel will zeigen. Er sagt, hey, schau, die Knochen, die können auch von selber nicht wieder lebendig werden. Das geht nicht. Sie können nichts machen, um wieder lebendig zu werden. Und niemand kann etwas machen, um die Knochen wieder lebendig zu machen. Es gibt nur einen, der das kann. Einer allein kann die Knochen wieder lebendig machen. Und das ist Gott. Weil Gott allein kann Leben aus dem Nichts schaffen. Aus dem Nichts kann er lebendige Sachen machen. Und darum kann er auch etwas, das total tot ist, wieder lebendig machen. Und das ist die Hoffnungsbotschaft, die Hesekiel seinem Volk weitergeben soll. Und tatsächlich, kurz später, hat sich das auch schon teilweise erfüllt. Die Israeliten, die in Babylon im Exil waren, die haben in der Perserzeit wieder zurück dürfen nach Jerusalem, haben die Stadt wieder aufbauen, den Tempel sogar neu aufbauen. Und auf eine Art ist so zumindest politisch ein gewisses Leben in eine tote Nation zurückkommen. Aber moralisch und geistlich ist nicht so viel Leben zurückgekommen. Es gibt zwei Propheten, die in dieser Zeit auch gelebt haben, wo Israel dann zurückgekommen ist. Und dort tun sie auch ganz viele moralische Missstände immer noch aufzeigen. Auch der Ezra und Nehemia, die Bücher, die dort geschrieben worden sind, der Nehemia, der reißt sich die Haare aus, weil er so verzweifelt ist mit dem Volk, der einfach nicht will, mit Gott unterwegs sein. Also sie sind zwar zurückgekommen, aber geistlich und moralisch ist irgendwie nichts passiert und der Tod ist immer noch da. Das heisst, es gibt ein gewisses Wiederbeleben, aber moralisch und geistlich, also in ihrer Beziehung zu Gott eigentlich, dort bleibt immer noch viele tote Knochen zurück. Und das ist nicht nur auf die Israeliten beschränkt. Der Paulus beschreibt dann später in seinem Epheserbrief, dass jeder Mensch geistlich gesehen tot ist. Abgestorben. Abgestorben, weil er sich von Gott getrennt hat. Und das ist eine eigene Logik in der Bibel, weil Gott ist die Quelle vom Leben oder Gott ist das Leben selber, das Leben an sich. Und wenn der Mensch wegläuft von Gott, dann trennt er sich damit auch von der Quelle vom Leben. Und das heisst, er stirbt. Er geht in den Tod hinein. Wer sich von Gott trennt, der geht in den Tod hinein. Und zwar auf allen Ebenen. Körperlich, aber auch geistlich, innerlich. Der Tod. Und darum, wenn wir uns von Gott trennen, fangen wir auch an, die Sachen zu machen, die lebensfeindlich sind und nicht lebensförderlich. Und wir fangen an, in uns selber und auch in anderen Leben zu zerstören. Das heisst, das Feld voll von toten Knochen, das ist nicht nur ein Bild für die Israeliten, sondern auch für das Innere von jedem Mensch. Also in mir als Mensch sieht es eigentlich genau so aus. Ich bin ein Feld voll toten Knochen. Und die gute Nachricht ist aber, auch wenn die Knochen noch so spröd und trocken und brüchig sind, es ist nicht zu spät. Es ist nie zu spät für eine Wiederbelebungsmassnahme. Oder beim Notarzt gibt es recht schnell mal ein zu spät, aber bei Gott nicht. Es gibt kein zu spät. Gott kann wieder neues Leben schaffen und den Atem zurückbringen. Und wahrscheinlich habt ihr euch auch ein bisschen gefragt, wieso ich an Pfingsten über Hesekiel 37 predige, weil da kommt jetzt die Verbindung zu Pfingsten ins Spiel. Pfingsten, das ist ein Wunder gewesen, wo ein paar Wochen, nachdem Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, passiert ist. Also Jesus ist gestorben an Karfreitag, an Ostern wieder auferstanden. Dann ist er ab und zu den Jüngern erschienen. Dann ist Auffahrt gekommen, haben wir letzte Woche gefeiert. Und er ist in den Himmel aufgefahren. Und dann kommt Pfingsten. Und dort ist nochmal ein Wunder passiert. Nämlich sind die Jünger miteinander versammelt gewesen. Und plötzlich kommt ein Rauschen vom Himmel. Und der Geist von Gott kommt auf die Jünger. Die Jünger werden mit dem Geist von Gott erfüllt. Oder mit dem Heiligen Geist, nennen wir den auch so. Der Heilige Geist ist eine Art Kraft, aber auch gleichzeitig eine Person von Gott, wo Menschen zu Gott hinführt und mit Gott verbindet. Er erfüllt uns innerlich und verbindet uns wieder mit Gott. Und von genau dem, das ist mega spannend, redet der Text da. Das Wort, das immer wieder vorkommt, ist Odem oder Atem. Der Hesekiel, der soll zu dem Odem oder zum Atem reden. Und der Atem, der macht Menschen wieder lebendig. Und Gott verheißt, er will seinen Atem schicken, um die Israeliten lebendig zu machen. Und das Wort, das im Hebräischen für das gebraucht wird, ist Ruach. Und Ruach, das ist noch ein recht wichtiges Wort, das dürft ihr euch merken. Das hat im Hebräischen auch mehrere Bedeutungen. Es kann Atem, Wind und Geist heißen. Und jetzt mit ganz ein bisschen Wortstudie machen oder uns überlegen, wie Sprache funktioniert. Es gibt Wörter mit verschiedenen Bedeutungen, aber dort tun sich die Bedeutungen gegenseitig ausschliessen. Im Deutschen haben wir zum Beispiel eine Bank. Und es gibt zwei Bedeutungen für Bank, oder? Dort, wo ich Geld kann holen oder bringen. Und es gibt die, wo ich drauf sitzen kann. Und das ist nicht das Gleiche. Also ich kann nicht in einer Bank, wo ich drauf sitzen kann, Geld bringen. Also es interessiert sie auf alle Fälle nicht so gross, wenn ich ihr Geld bringe. Es ist nicht das Gleiche. Und dann gibt es andere Wörter, die zwar unterschiedliche Bedeutungen haben können, aber die Bedeutungen auch zusammenpassen und zusammengehören. Da können wir zum Beispiel sagen, Stimme. Ich stimme. Oder Stimme einfach an sich. Das kann die Stimme sein, die ihr jetzt gerade gehört, wo ich rede, aber auch meine Stimme im politischen Sinn, oder? Wo ich abstimme. Ich habe meine Stimme dem und dem gegeben. Und das sind zwar verschiedene Bedeutungen, aber die hängen auch zusammen. weil meine politische Stimme hat irgendwie auch mit meiner Stimme zu tun, wenn ich erhebe, wenn ich etwas sage, wenn ich eine Aussage mache, wenn ich etwas will. Also dort sind verschiedene Bedeutungen und hängen gleichzeitig zusammen. Und das ist jetzt wichtig, weil Ruach, das Wort im Hebräischen, ist so ein Wort wie das Zweite. Wind, Atem und Geist sind nicht getrennt, sondern das hängt immer zusammen. Ein Professor übersetzt darum meistens, wenn er selber übersetzt, nicht mit Atem oder mit Geist oder mit Wind, sondern mit Wind, Atem, Geist. Oder irgendwie so, gell Jonas? Jonas studiert beim gleichen Dozent wie ich, darum frage ich manchmal. Aber er übersetzt oft mit Wind, Atem, Geist. Also er tut alle drei immer gleichzeitig nennen. Alles gehört zusammen. Das heisst, Gott sagt da zum Hesekiel, ich will dem Volk meinen Wind, Atem, Geist geben. Das, was sie lebendig macht. Mein Geist, also die Kraftperson, die ich gebe, ist der Wind und auch der Atem, wo Menschen neu lebendig macht. Und darum redet der Text da in Hesekiel auch von Pfingsten, von heute. Am Pfingsten schickt Gott seinen Geist, also seine Ruach, seinen Atem, seinen Wind, der die Jünger erfüllt und vollständig wieder mit Gott verbindet. Dass sie innerlich zu neuem Leben erweckt werden. Pfingsten ist also die Haupterfüllung von dem Text. Wo die Jünger von Jesus, sind alles Israeliten, durch den Atem von Gott erfüllt werden und neues geistliches Leben bekommen. Und das passiert nicht aus ihnen selber raus, also nicht, weil sie so stark sind oder so toll sind oder so kräftig, sondern weil Gott das will und ihnen den Geist schickt. Weil Gott sie liebt und sie gesehen hat und will, dass sie wieder lebendig werden. Der Geist kommt von Gott her. Sie müssen sich nicht selber anstrengen, um lebendig zu werden. Oder wie tote Knochen können. Sie können nicht mega anstrengen, damit sie wieder lebendig werden. Sondern das muss von außen kommen. Und das ist Freude und Hoffnung für uns. Wenn wir heute gemeinsam Pfingsten feiern, ist unsere Freude, dass Gott ein Gott vom Leben ist. Egal wie tot du innerlich bist, egal wie vertrocknet vielleicht deine Seele ist, egal wie leblos du dich anfühlst, egal wie weit weg von Gott du bist, von dieser Quelle vom Leben, egal wie stark du die Beziehung zu Gott abgebrochen hast, er kann dich immer noch wieder beleben. Er kann immer noch seinen Atem, seinen Geist schicken, seinen Wind bringen, um deine toten Knochen wieder lebendig zu machen. Zuerst innerlich, sodass die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Und dann, nachdem wir gestorben sind, glauben wir als Christen auch äußerlich, dass er uns wird wieder einen Körper geben, uns wieder wird lebendig machen. Und nichts in uns kann das neue Leben erzeugen. Es muss von rauskommen. Wir können nur genauso wie der Hesekiel eigentlich bitten und sagen, Atem oder Geist von Gott, komm von den vier Windrichtungen und blas das Tote in mir an, sodass es wieder lebendig wird. Das heisst, Pfingsten feiert, dass auch das Leblosste, das Toteste für Gott nicht verloren ist, sondern dass es nur seinen Atem braucht, um uns wieder lebendig zu machen. Und darum möchte ich euch ermutigen, vertraut euch dem Gott an, der lebendig macht. Und fragt ihn nach seinem Geist, nach seinem Atem, nach dem Atem von Gott, dass er kommt und neues Leben schafft. Wir beten miteinander. Danke Gott, dass du ein Gott bist, der aus nichts Leben schafft. Und dass du deinen Geist schickst, zum Leben zu schaffen. Auch dort, wo es hoffnungslos aussieht, wo es tot ist. Du kannst deinen Geist schicken und neues Leben machen. Du siehst alles in uns, wo irgendwie abgestorben oder tot ist. Und wir wollen dich bitten, schick du deinen Geist und mach uns wieder lebendig. Stell du die Beziehung mit dir wieder her. Die Beziehung, für die wir eigentlich geschaffen worden sind. Wir bitten, Geist Gottes, komm. Amen.